Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon, herzlich willkommen. Die Energiewende kommt hierzulande nur schleppend voran und es hängt auch am Ausbau des Stromnetzes. Hier wollte der Bund einsteigen mit der Übernahme des Deutschlandgeschäfts von TenneT, einem niederländischen Konzern. Dieser Deal, der ist nun geplatzt. Zu den Gründen und den Folgen dazu gleich mehr. Zunächst aber schalten wir nach Berlin, wo die Bund-Länder-Runde zurzeit noch tagt. Heute auch neben vielen anderen Themen auch über die Frage der Absicherung von Flutschäden berät. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Die Bundesländer, die fordern ja schon lange eine bundesweite Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Denn nur die Hälfte aller Hausbesitzer hierzulande hat eine solche. Doch passiert ist bislang wenig, obwohl der Druck ja nach den jüngsten Flutkatastrophen immer größer wird. Frage an Nadine Lendler. Ist man da denn heute bei der Bund-Länder-Runde weitergekommen in der Frage?
Also das ist eine Frage, die sich im Laufe des Nachmittags, vielleicht auch des Abends noch zeigen muss, weil jetzt genau in diesen Minuten sitzt die Runde der Länderspitzen mit dem Bundeskanzler im Kanzleramt zusammen. Man ist mit deutlicher Verspätung heute in diese Beratung gestartet. Über eine Stunde hat man mittlerweile Verspätung, weil es innerhalb der Länder noch deutlichen Gesprächsbedarf gab. Ich glaube eher zu den Themen Asyl und Migration, weniger jetzt zum Thema Elementarschadenversicherung. Aber in einem kurzen Statement von Stefan Weil und Boris Rhein, die beide der MPK, also das heißt der Runde der Ministerpräsidenten, vorstehen, wurde das Thema auf jeden Fall nochmal angesprochen. Ich hatte das Gefühl, fast mit so einem resignierten Unterton, weil man gesagt hat, ja, man werde jetzt die Forderung nach einer verpflichtenden Elementarschadenvertretung jetzt in der großen Runde nochmal vortragen. Im Kern ist es aber so, dass die Fronten da relativ verhärtet sind. Die Länder fordern das schon seit längerem, aber aus der Bundesregierung, das heißt vor allem von Justizminister Marco Busch, von der FDP kommt da eher ein Nein. Er warnt zu viel Bürokratie und setzt eher auf eine Angebotspflicht der Versicherer.
Ja, ich wollte gerade fragen, warum sind die Fronten denn da so verhärtet? Es wird ja schon jahrelang diskutiert.
Ja, also die Diskussion, die ist tatsächlich alt. Marco Buschmann hatte ich eben angesprochen, der warnt auch vor einer zu starken Rolle des Staates. Es geht ja immer so ein bisschen der Blick auch nach Frankreich zum französischen Modell, wo es ein etwas staatsorientierteres Verfahren gibt. Die Versicherungswirtschaft, da ist es vor allem der GDV, der ist auch schon länger gegen eine Pflichtversicherung und führt so eine Reihe von Argumenten an. Unter anderem in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Anfang dieses Monats. Es wird dann gesagt, naja, am Ende würden dann Hausbesitzerinnen und Besitzer die Prävention, die eigene, vernachlässigen und sich so ein bisschen sorglos dann bewegen. Es gibt die Sorge, dass Bauherren Grundstücke bebauen könnten, die billig sind, weil sie halt risikoreich sind, zum Beispiel in Flussnähe, und sich dann bei der Schadensregulierung so ein bisschen auf die Pflichtversicherung dann auch verlassen, das quasi dann mit einpreisen. Es gibt dann die Warnung von Seiten der Versicherer, dass der Versicherungsschutz für alle dann teurer werden könnte. Und es gibt nicht nur eine Kritik von Seiten der Versicherungswirtschaft in Richtung Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch in Richtung Politik und Genehmigungsbehörden. Da wird gesagt, naja, seit 20 Jahren wird in Deutschland gebaut und genehmigt und saniert, als gäbe es den Klimawandel und als gäbe es diese Extremwetterereignisse nicht. Also da versucht man, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen auch die Verantwortung dann zu diffundieren.
Ganz kurz noch zum Schluss, wird denn da heute ein Durchbruch erwartet?
Ich bin gespannt. Die Fronten sind verhärtet. Möglicherweise könnte ein Weg darin liegen, dass man selbst bei einer Pflichtversicherung auf sogenannte risikoadäquate Prämien setzt, nicht auf Einheitsprämien. Vielleicht setzt sich auch Buschmann mit seiner Angebotspflicht durch. Es gibt einige Hinweise oder es gibt Interpretationen, dass vielleicht auch SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz diesem Modell eher zuneigt.
Die Bund-Länder-Konferenz in Berlin beobachtet für uns Nadine Lindner. Vielen Dank für diese Informationen. In Frankreich sind 98% der Hauseigentümer gegen Elementarschäden versichert, also fast doppelt so viele wie hierzulande, weil es dort eben, wir haben es gehört, eine Art Versicherungspflicht gibt. Deshalb taucht in der Diskussion auch immer wieder das französische Modell auf. Die deutsche Versicherungsbranche, die winkt hier ab und warnt vor einem Paradigmenwechsel weg von einer risikobasierten Prämie hin zu einer Einheitsabgabe. Verbraucherschützer hingegen sind begeistert, wie Thomas Wagner heute in Kehl erfahren hat, zumal sich die Kosten in Frankreich in Grenzen halten.
Der magische Betrag lautet 26 Euro. Jakob Tewis, Vorstand beim Zentrum für europäischen Verbraucherschutz in Kehl.
26 Euro, das ist die Summe, die die Franzosen im Durchschnitt im Jahr für ihren Elementarschadenschutz bezahlen. Also Frankreich macht es vor, dass man über ein solidarisches Modell eine sehr günstige Versicherungsprämie im Elementarschadensschutz erreichen kann.
Nous couvrons notamment chez CCR les catastrophes naturelles, les catastrophes naturelles.
Und genau um das französische Modell der Elementarschadenversicherung geht es heute beim Zusammentreffen in Kiel, in Sichtweite übrigens zur Europabrücke, die hinüberführt ins französische Straßburg. 26 Euro im Durchschnitt für eine Versicherung, die auch schwere Flut- und Hochwasserschäden einschließt, das ist deutlich weniger als Summen von mehreren tausend Euro, die dafür in Deutschland im Gespräch sind. Das funktioniert in Frankreich aber nur, weil alle Gebäudeeigentümer in den Versicherungstopf einzahlen.
Also Frankreich macht es vor, dass man über ein solidarisches Modell eine sehr günstige Versicherungsprämie im Elementarschadensschutz erreichen kann.
Und das französische Modell funktioniert so. Die Gebäudeversicherungsunternehmen leiten die Zusatzprämien für Elementarschäden weiter an einen staatlichen Rückversicherer. Der übernimmt beispielsweise bei über die Ufer tretenden Flüssen den Schadensausgleich, weil wirklich alle einzahlen und es nicht jedes Jahr zur großen Flut und damit zur großen Schadensregulierung kommt, hält der Rückversicherer in der Regel finanziell gut gefüllte Töpfe vor.
Sie haben eben schon ein großes Polster. Das heißt, Sie haben die ganzen Jahre, seit 42 Jahren zahlt Frankreich in diesen Topf ein und hat schon ein gewisses Polster.
Erst wenn das finanzielle Polster des Rückversicherers aufgebraucht ist, springt der Staat ein. Und für den zahlt sich dieses System langfristig aus.
Jetzt ist aber so, dass in den 42 Jahren seit Bestehen dieses Rückversicherungssystems oder dieses ganzen Systems in Frankreich bisher nur ein einziges Mal Steuergelder geflossen sind und das waren 263 Millionen. Und das ist doch sehr überschaubar, wenn man bedenkt, was Deutschland in den letzten Jahren für Naturkatastrophen ausgegeben hat. Allein die Ahrtal-Katastrophe hat über 30 Milliarden Euro an Steuergeldern verschlungen.
Und genau das ist für viele, die heute in Kiel zusammengekommen sind, Grund genug, ein ähnliches Modell wie in Frankreich auch für Deutschland zu fordern. Johannes Fechner, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.
Wir müssen in Deutschland bei schwierigen Fragen das Rad nicht neu erfinden. Und in Frankreich haben wir ein funktionierendes System, wie die Bürgerinnen und Bürger sich günstig gegen Elementarschäden versichern können. Ich habe wenig Verständnis für die Position des Justizministers.
Bundesjustizminister Buschmann von der FDP steht dem Modell einer Elementarschädenpflichtversicherung bekanntlich ablehnend gegenüber. Und das, obwohl viele Bundesländer ein solches Pflichtversicherungsmodell einfordern. Denn treten massive Hochwasserschäden auf, müssen die Bundesländer solidarisch untereinander einstehen. Und das kann teuer werden, so Norbert Lutz vom baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz.
Jetzt beispielsweise im Ahrtal, da musste Baden-Württemberg einige Milliarden bezahlen, andere Länder natürlich ähnliche Summen. Und das sollte aus Sicht Baden-Württembergs solidarisch verteilt werden. Und die Pflichtversicherung ist da auch aus der Erfahrung in Baden-Württemberg das ideale Instrument.
Ein Befürworter einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden im Beitrag von Thomas Wagner. Tausende Kilometer neue Stromleitungen müssen gebaut werden im Zuge der Energiewende, damit der vor allem im Norden produzierte Windstrom in den Süden Deutschlands gelangt. Das kostet Milliarden und war dem niederländischen Netzbetreiber TenneT irgendwann zu teuer geworden. Deshalb hätte der gerne das Deutschlandgeschäft an den Bund verkauft. Jahrelang wurde hier verhandelt. Nun ist der Deal allerdings geplatzt aufgrund zu knapper Kassen. Aus Berlin berichtet Volker Fintamer.
Der nun gescheiterte Verkauf geht wohl auch auf die Herkulesaufgabe zurück, die die vier großen Netzbetreiber im Rahmen der Energiewende schultern sollen. 320 Milliarden Euro müssen sie nach Berechnungen der Bundesnetzagentur für den gesamten Ausbau der Stromübertragungsnetze bis zum Jahr 2045 investieren, damit der vor allem im Norden produzierte Windstrom auch in den Süden gelangen kann. Jedoch ist der niederländische Staat Eigentümer der TenneT-Muttergesellschaft und der niederländischen Regierung waren die Kosten des Netzausbaus in Deutschland zu teuer geworden, weshalb der Wunsch nach einer Übernahme des deutschen Übertragungsnetzes von TenneT, das von der Nordsee bis nach Österreich reicht, an die Bundesregierung herangetragen wurde. Aber die Verhandlungen mit der zuständigen Kreditanstalt für Wiederaufbau sind nach den Angaben des Konzerns ergebnislos beendet worden. Dies vor allem deshalb, weil die Bundesregierung dem niederländischen Staat mitgeteilt habe, dass sie die geplante Transaktion aufgrund von Haushaltsproblemen nicht durchführen könne, heißt es in der Erklärung des Konzerns. Das Deutschlandgeschäft von TenneT wird auf ein Volumen von 20 bis 25 Milliarden Euro taxiert. Für den niederländischen Staat entstehe nun eine Haushaltslücke von 1,6 Milliarden Euro, schrieb der dortige Finanzminister Steven van Weyenberg. Auch sein deutscher Kollege zeigte sich enttäuscht.
Nun ist der Weg, der eigentlich geplant war, nicht möglich gewesen zu gehen. Das heißt aber nicht, dass andere Wege nicht gefunden werden sollten. Das heißt, das Projekt daran zu arbeiten, die Übertragungsnetzbetreiber zusammenzufassen und kapitalstark auszustatten, sollte nicht aufgegeben werden. Nun müssen wir halt nochmal von vorne nachdenken,
sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Rande seiner Asienreise. Denn nicht nur das Ende der Verkaufsverhandlungen von TenneT belastet jetzt den weiteren Netzausbau, sondern auch die Idee, die vier großen Netzbetreiber in einer Gesellschaft zusammenzufassen, ließ sich bislang nicht umsetzen. Der niederländische Stromnetzbetreiber erwägt nun für sein Deutschlandgeschäft Alternativen zu prüfen. TenneT bereite konkrete Optionen für einen Privatverkauf, einen Teilverkauf oder einen Börsengang von TenneT Deutschland vor, erklärte der niederländische Finanzminister Van Weinberg. Das wird von der deutschen Bundesregierung wohl auch unterstützt, denn es würde die Möglichkeit einer Teilbeteiligung eröffnen.
Natürlich gibt es weitere Möglichkeiten und Wege, die man gehen kann. Die sind auch, sagen wir mal, andiskutiert. Trotzdem ärgerlich, dass wir jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre verloren haben. Ich bin darüber nicht froh, aber heißt aber nicht, dass man an einer anderen Lösung nicht sofort anfangen sollte zu arbeiten,
erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bundesregierung habe weiterhin Interesse an einer strategischen Minderheitsbeteiligung an TenneT Deutschland im Rahmen eines Konsortiums, betonte Habeck Staatssekretär Philipp Nimmermann in Berlin.
Soweit Volker Findhammer. Und gerade gehörte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist ja auf dem Weg nach China und der Empfang dort, der könnte frostig werden. Denn nach den angedrohten EU-Strafzöllen auf E-Autos gibt sich Peking empört. Die chinesischen Unternehmen seien schockiert und enttäuscht, sagte ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums heute. Die EU-Kommission habe die Hersteller mit zu detaillierten und umfangreichen Fragen konfrontiert. Und während dieser Handelsstreit also weitergeht, zeigen die jüngsten Zahlen zum europäischen Automarkt, dass Elektroautos derzeit gar nicht so gefragt sind in Europa, aber vor allem auch nicht in Deutschland. Ein Grund, Kaufprämien wurden abgeschafft. Ein weiterer sei, so formulierte es der Bundesverkehrsminister heute auf der von seinem Ministerium organisierten Ladeinfrastrukturkonferenz, die sogenannte Reichweitenangst der Deutschen. Und dagegen will er etwas tun, berichtet Thiele.
Das Deutschlandnetz ist da und bald auch da.
In Berlin stellt Bundesverkehrsminister Volker Wissing seine Kampagne Deutschland ist da vor, die ab Sommer auf Plakatwänden und Displays zu sehen sein soll. Deutschland sei für E-Mobilität bereits gut aufgestellt. Der FDP-Minister betont bei der Konferenz zur Ladeinfrastruktur des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr die Fortschritte.
Die Zwischenbilanz ist beeindruckend. Derzeit sind in Deutschland rund 120.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Betrieb. Und das sind 30.000 mehr als im vergangenen Jahr.
Trotzdem sei noch viel zu tun. E-Autos aufzuladen sollte so einfach werden wie tanken. Die Wege zu Ladesäulen sollten kurz, das Laden schnell sein. Die Ampelkoalition hat sich einiges vorgenommen. Bis zum Jahr 2030 sollen 1 Million Ladepunkte öffentlich verfügbar sein. Zu heute also 8-mal so viel. Aber die politischen Ziele decken sich nicht mit der derzeitigen Nachfrage. Hierzulande sind die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen im Mai laut Autoverband European Automobile Manufacturers Association um 30% gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Viele Verbraucher bevorzugen nach wie vor Verbrennerfahrzeuge. Letztes Jahr waren von den Neuzulassungen nur 13% Elektroautos. Laut Kraftfahrt-Bundesamt KBA machen E-Autos aktuell nur 5% des gesamten Fahrzeugbestands aus. Wissing will mit seiner Kampagne die E-Mobilität attraktiver machen. Der Ladesäulenausbau entlang von Fernstraßen sei für ihn sehr wichtig.
Damit trägt es auch dazu bei, dass die letzten weißen Flecken auf der Ladelandkarte verschwinden und damit auch die Reichweitenangst verschwindet.
Aber die Gründe für Zurückhaltung liegen tiefer. In Deutschland sind für viele Menschen E-Autos, die neu durchschnittlich 52.700 Euro kosten können, sowie Ladesäulen Luxusprobleme. Letztes Jahr hat die Bundesregierung die Kaufprämie für elektrische Dienstwagen gestrichen. Auch das spielt mit hinein. Marion Jungblut von Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. unterstreicht den Faktor Geld und Komfort. Sie sagt, dass sich Verbraucher bezahlbare Modelle wünschen und nicht gerne Einschränkungen in Kauf nehmen würden, um auf das E-Auto umzusteigen. Was das Aufladen zu Hause angeht, sagt sie.
Preise sind dann natürlich auch noch entscheidend. Wenn die gegenüber den fossilen Kraftstoffen, die ja durch die CO2-Bepreisung zwar immer teurer werden, aber wenn dann der Strom auch immer teurer wird, dann ist irgendwie so die Entscheidung für den Verbraucher und für die Verbraucherin nicht so, dass sie sofort Hurra schreien.
Subventionen schätzt die Verbraucherzentrale Bundesverband kritisch ein. Es könne nicht dauerhaft die Aufgabe der Steuerzahler sein, günstige E-Mobilität zu finanzieren. Das würde laut Jungblut auch Menschen einschließen, die keine Autos fahren. Kritik kommt auch von der Opposition. Die Unionsfraktion macht die Ampelregierung für die schlechte Nachfrage nach E-Autos verantwortlich. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf den Straßen zu haben, sei unrealistisch.
Thiele berichtete von der Ladeinfrastrukturkonferenz in Berlin. Die schönste Zeit des Jahres kann schon heute beginnen in Sachsen und Thüringen, am Wochenende dann auch in Niedersachsen und Bremen. Zumindest für Familien mit schulpflichtigen Kindern in diesen Bundesländern beginnen die Sommerferien. Wer allerdings eine Reise mit dem Reiseveranstalter FTI gebucht hatte, für den gab es Anfang des Monats eine böse Überraschung. FTI hatte Insolvenz angemeldet. Ganz so groß war diese Lücke jedoch offenbar nicht, die diese Pleite riss. Andere Reiseveranstalter, die haben schnell reagiert, so auch der TUI-Reisekonzern, wie Bastian Brandau berichtet.
Die Balearen, die griechischen Inseln und die Türkei sind die beliebtesten Reiseziele der deutschen TUI-Gäste in diesem Sommer. Vielversprechend sei die Buchungslage bei der TUI, sagt Benjamin Jacobi, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der TUI Deutschland.
Wir hatten mit dem Trading-Update aus dem Ende des zweiten Quartals 7% mehr Buchungen für die Sommersaison, also eine durchaus zufriedenstellende Gästeanzahl, die sich eben mehr als im Vorjahr für eine Reise bei uns entschieden hat.
Kurzfristig hat sich der Reisemarkt in diesem Sommer noch einmal verändert, durch die Insolvenz des Reiseveranstalters FTI Anfang des Monats. Auch die TUI habe FTI-Reisende zurückgebracht, die wegen der besonderen Absicherung von Pauschalreisenden darauf einen Anspruch haben. Und auch darüber hinaus mache man FTI-Kunden, die jetzt nicht mehr reisen könnten, besondere Angebote, sagt Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland.
Zum Beispiel, wenn sie dann bei uns neu buchen, erstmal ein Verzicht auf eine Anzahlung, weil die Anzahlung der Kunden ja schon bei FDI war und das sicherlich auch noch ein ganz bisschen dauern wird, bis das zurückerstattet ist.
Auch die Storno- und Kulanzregelungen habe man geändert.
Und wir sind dann relativ schnell auch auf die Hotelpartner und auch Airline-Partner zugegangen, um halt unser Angebot aufzustocken. Wir haben jetzt für den Rest dieser Sommersaison 2024 300.000 zusätzliche Plätze.
Die TUI werde, wie andere Wettbewerber auch, Hotelbetten und Flugzeugsitze von FTI übernehmen. Ähnliches hatte bereits der Reiseveranstalter Altours angekündigt. Harald Zeiss, Professor für Tourismusmanagement und Betriebswirtschaft an der Hochschule Harz in Wernigerode.
Für 175.000 FTI-Kunden wird die Reise nicht durchgeführt. Und das heißt, die sind ja vermutlich auf der Suche nach einem Urlaubsersatz. Und hier geht es jetzt für die Reiseveranstalter darum, die Marktanteile zu sichern, die vormals bei FTI lagen. Länder wie die Türkei, wie Ägypten sind da sehr große Märkte von FTI gewesen. Und jeder möchte natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist auch für die Reisenden gar nicht so schlecht, denn die Angebote, die jetzt draußen sind, haben attraktive Konditionen.
Knapp 5 Jahre nach der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook greift nun der Deutsche Reisesicherungsfonds. Das entsprechende Gesetz dazu hatte der Bundestag 2021 beschlossen, eben weil Thomas Cook allein die Forderungen nicht bedienen konnte.
Die Kasse, die mit 75 Millionen Euro gefüllt werden musste, die ist, glaube ich, im letzten Jahr schon gefüllt worden. Das heißt, der Fonds ist stabil und wird auch alle entschädigen können, die unter dieser Sicherungsrubrik gebucht haben, also die Pauschalreisenden. Insofern funktioniert das Modell.
Für diejenigen, die bei FTI gebucht haben, wird es allerdings einige Zeit dauern, bis sie ihr Geld aus dem Reisesicherungsfonds zurückbekommen. Die FTI-Pleite aber bringe auch Teile der Reisebranche in Probleme, sagt Harald Zeiss von der Hochschule Harz.
Es geht ja nicht nur um die Hotels, sondern eben auch um die Mitarbeiter und letztendlich auch um die Reisebüros. Die Reisebüros zum Beispiel bleiben auf ihren Provisionen sitzen. Für jede verkaufte Reise von FTI gibt es normalerweise zwischen 10% und 15% Provision. Die ist jetzt auch hinfällig und die Reisebüros haben zusätzliche Arbeit, weil sie jetzt neu buchen und umbuchen. In den Zielgebieten, die Partner, die Hotelpartner, bleiben zum Teil auch auf Geldern sitzen, die nicht bezahlt werden und nicht bezahlt wurden.
Ungebrochen aber scheint die Reiselust der Menschen in Deutschland. Und so kündigte TUI heute an, nicht nur Gästen von FTI Angebote zu machen. TUI befinde sich im Austausch mit Angestellten des insolventen Mitbewerbers. Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland, über die aktuelle Entwicklung auf dem Markt.
Sicher ist, wir sind nicht die Einzigen, die Angebote machen. Wir sind nicht die Einzigen, die mit Hoteliers sprechen und mit Airlines. Und wir haben auch gute Wettbewerber. Die machen auch alle einen ordentlichen Job. Und jeder wird versuchen, sich da einen Teil vom Kuchen abzuschneiden. Und wir halt unseren Teil.
Sagt der TUI-Manager im Beitrag von Bastian Brandau. Und zum Schluss schauen wir noch nach Großbritannien, wo am 4. Juli ein neues Unterhaus gewählt wird. Es ist also die heiße Wahlkampfphase, in der auch die Inflation und die hohen Zinsen Thema sind. Denn Großbritannien kämpfte in den letzten Jahren zeitweise mit einer zweistelligen Inflationsrate. Dementsprechend rigoros ging die dortige Zentralbank, die Bank of England, vor. Inzwischen ist die Inflation wieder auf das gewünschte Niveau zurückgekommen, was stabile Preise bedeutet. Und dennoch lässt die Zentralbank nicht locker. Aus London, Franziska Hoppen.
Der Leitzins der Bank of England bleibt unverändert bei 5,25%. Damit halten die britischen Notenbanker das Zinsniveau in Großbritannien weiterhin auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise 2008. Es ist das siebte Mal in Folge, dass der Zins nicht angefasst wird. Und das, obwohl die britische Zentralbank gestern verkündet hatte, dass die Inflation zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder auf die Zielmarke von 2% gefallen war. Doch Notenbankchef Andrew Bailey warnte vor voreiligen geldpolitischen Lockerungen. Die Bank of England rechnet im Jahres Verlauf mit einer erneut anziehenden Inflation. Viele Ökonomen erwarten deshalb, dass eine Zinswende erst im August oder September kommt, wenn ein klarer Inflationstrend erkennbar ist. Sind die Zinsen hoch, wird mehr gespart und weniger Geld ausgegeben. Das senkt die Inflation, bremst aber auch das Wirtschaftswachstum. Die Entscheidung, den Leitzins weiterhin hoch zu halten, fiel mit 7-2 Stimmen.
Aus London, Franziska Hoppen. Und damit schalten wir zu Samir Ibrahim, der heute das Börsengeschehen für uns beobachtet. Gibt es denn Reaktionen auf diese Zinsentscheidung?
Ja, es gab relativ schnell eine Reaktion, und zwar beim britischen Pfund. Das hat etwas stärker nachgegeben, als man das erwartet hatte. Gab ja doch ein paar Optimisten, die auf eine andere Entscheidung gehofft hatten. Zum Vergleich, der Euro bei einem Dollar 7,19, der Referenzwert, der ist aber gegen den Franken beispielsweise auch gestiegen, weil die Schweizer Notenbank ihre Zinsen heute Vormittag gesenkt hat. Man hatte hier im Prinzip auch damit gerechnet und auch damit argumentiert, dass ja Wahlen anstehen in Großbritannien am 4. Juli. Und da möchten die Notenbanker eben nicht vorher eingreifen. Dazu kommt eben auch die Kerninflation im Vereinigten Königreich, die ist immer noch hoch.
Und wir bleiben einen Moment in London. Da hat ein Händler der US-Investmentbank Citi vor gut 2 Jahren Handelsturbulenzen ausgelöst, weil er sich einfach vertippt hatte. Ja, und das kommt die Bank jetzt nochmal teuer zu stehen, oder?
Ja, er hat ja statt 58 Millionen mal eben 444 Milliarden an Aktienwerten verkaufen wollen. Die BaFin, die deutsche zuständige Finanzaufsicht, sieht sich da auch zuständig, weil die Sicherungssysteme, die das hätten verhindern sollen, aus Frankfurt heraus verantwortet werden. Gab jetzt auch schon eine Strafe in London. Jetzt nochmal 13 Millionen aus Deutschland obendrauf.
Das IFO-Institut, das hat heute die Konjunkturprognose für dieses Jahr leicht nach oben geschraubt. Ein Plus von 0,4% steht da jetzt. Und auch die Bundesbank, die gibt sich zuversichtlicher. Kommt das gut an?
Ja, es stützt vor allen Dingen nach den letzten Tagen, war so ein bisschen auch mit Erholung gerechnet worden. Der DAX jetzt bei 18.242 Punkten, das ist ein Plus von knapp 1%. Es gab noch einen kleinen Anschub von den US-Börsen, die am Nachmittag gut in den Handel eingestiegen sind.
Schauen wir noch auf Rheinmetall. Rheinmetall bekommt den nach eigenen Angaben größten Auftrag in der Firmengeschichte, und zwar von der Bundeswehr.
Ja, die Aktie auch mit 0,6% im Plus, gab mit der Nachricht schon noch einen Schub in Richtung 500 Euro je Aktie. Das ist so, dass die Regierung da einfach Wort hält. Dieser Auftrag, der war so auch geplant. Es gibt einen Rahmenvertrag, der schon länger vorliegt. Das wird jetzt einfach nochmal aufgestockt auf eben über 7 Milliarden, und das geht auch alles an das neu errichtete Werk in Niedersachsen, wo eben Munition produziert werden soll.
Und eine Aktie, die verschwindet bald von der Börse, nämlich Morphosis, da gab es heute nochmal Bewegung.
Ja, Novartis will den Laden übernehmen. Heute gab es Zahlen dazu. 68 Euro soll es je Aktie geben. In diese Richtung hat sich dann die Aktie von Morphosis auch bewegt. Das Squeeze aus, das noch kommt, da ist noch nicht ganz klar, was die Aktionäre dann für ihr Geld bekommen.
Börseninformationen waren das von Samir Ibrahim. Vielen Dank nach Frankfurt. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.